Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Europa erklärt.
Ja, ich bin wieder hier, Mandy.
Hier und? Ich bin auch wieder da, ich bin Finn.
Sehr schön, ich freue mich.
Wir sind vom EEZ, wir machen europapolitische Bildungsarbeit, Europäisches Integrationszentrum Rostock.
Und der Podcast Europa erklärt ist halt ein Angebot von uns und ich hoffe, wir haben heute auch wieder ein interessantes Thema für euch. Ich gehe davon aus. Und wir hatten das letzte Mal Demokratie, ne, die Europäische Bürgerinitiative euch vorgestellt, wo ja jeder EU-Bürger die Möglichkeit hat, ja, demokratisch mitzuentscheiden. Und da haben wir es ja schon angekündigt, dass wir heute auch in Sachen Demokratie unterwegs sind, wo sich die EU-Bürgerinnen und Bürger beteiligen können.
Das ist das Europäische Parlament. Das Europäische Parlament ist die einzig direkt gewählte Institution der Europäischen Union und repräsentiert uns alle, uns als Bürger der Europäischen Union und nimmt teil mit an der Gesetzgebung und den politischen Entscheidungen in der EU.
Wir haben ein bisschen was zur Geschichte für euch rausgesucht, damit ihr es ein bisschen einordnen könnt. Wir machen jetzt hier nicht einen kompletten Geschichtskurs, aber ich glaube, es ist ganz gut, so ein bisschen Hintergrundwissen zu haben. Ja, die ersten Anfänge vom Europäischen Parlament, so wie wir es heute kennen, allerdings noch nicht mit dem Namen damals, gab es 1952. Da gab es auch noch den Vorgänger von der Europäischen Union, so wie wir sie heute kennen. Das war die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Und dort trafen sich 78 Mitglieder in, ich würde es heute mal ganz salopp sagen, lockerer Runde und haben sich ausgetauscht. Sie hatten keine Befugnisse, sie konnten nichts entscheiden, aber die Mitglieder, diese 78 Mitglieder aus den damals 6 Gründerstaaten noch der Europäischen Union, haben gesagt, also ne, das ist wichtig, dass wir uns austauschen, unterschiedliche Themen mitbehandeln. Und das sind sozusagen die Anfänge des Europäischen Parlaments gewesen.
Und das Europäische Parlament, wie wir es heute kennen, das wurde dann 1979 das erste Mal direkt gewählt und hat seitdem an Bedeutung immer weiter zugenommen.
Ja, also da sind jeder Vertrag, der da gekommen ist.
Ja, also da sind immer mehr Kompetenzen und Befugnisse dazugekommen. Und da zählt der Vertrag von Maastricht 1992 dazu, Vertrag von Lissabon. Da sind die Befugnisse im, um es ein bisschen genauer zu erklären, im Gesetzgebungsverfahren ausgeweitet worden. Und da sind die Entscheidungsverfahren, in dem das Europäische Parlament mehr Befugnisse bekommt, ausgeweitet worden auf andere Politikbereiche. Ja. Und dementsprechend ist die Machtfülle des Parlaments immer weiter ausgebaut worden.
Mir fällt gerade so auf, weil du das gesagt hast, ne, Gesetzgebungsverfahren, das ist wahrscheinlich auch so ein sperriger Begriff, dem wir mal eine Folge von Europa erklärt widmen sollten. Aber wir bleiben einfach mal beim Europäischen Parlament. Der Vertrag von Lissabon, Finn hat es schon gesagt, regelt die aktuelle Zusammensetzung so ein bisschen. Dort ist auch festgelegt, dass maximal 751 Parlamentarierinnen und Parlamentarier dort im EU-Parlament vertreten sein können. Also größer darf es nicht werden. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Wenn wir mal vergleichen. Ich habe ein paar Zahlen rausgesucht. Dem Deutschen Bundestag gehören in dieser Wahlperiode 709 Parlamentarier an.
Also 8 mehr?
Na, 705 sind es jetzt im Parlament, weil die Briten ausgetreten sind. Ne? Also wir dürfen maximal 751 Europaabgeordnete haben. Hatten das auch 2019 bei der letzten Wahl, weil da die Briten noch mit bei gewesen sind. Und dann sind ja die Briten ausgetreten und dann ist die Zahl abgesunken auf aktuell 705 Europaabgeordnete. Die sind zuständig für 450 Millionen roundabout, ich glaube 448 Millionen Europäerinnen und Europäer. Im Vergleich zu 709 Bundestagsabgeordnete, wie viel haben wir in Deutschland? 83 Millionen etwa.
Das ist natürlich ein großer Unterschied. Da habe ich die Zahlen gerade eben ein bisschen vertauscht, aber gut, dass du da bist, um mir da nochmal die richtigen Zahlen zu geben. Also 4 Abgeordnete mehr im Bundestag als im EU-Parlament.
Ja.
Und der Bundestag hat ja keinen so einen schönen Deckel. Könnt ihr ihn aber gut gebrauchen, aber das ist auch ein anderes Thema.
Das ist auch ein anderes Thema, ne? Und dass es tatsächlich funktioniert. Ich hatte mal recherchiert, ne, die größten Parlamente und die kleinsten Parlamente. Und dabei habe ich natürlich auch in unsere europäischen Nachbarn geguckt, wie dort die Parlamente zusammengesetzt sind und dass man es durchaus auch verkleinern kann. In Italien zum Beispiel gab es 2020 ein Verfassungsreferendum, das mit dann der nächsten Wahl die Abgeordnetenzahl von 630 in Italien, ne, von 630 auf 400 Abgeordnete runtergeschraubt wurde. Also es geht, seine Abgeordneten runterzuschrauben. Muss man mal gucken, wann das in Deutschland denn der Fall ist.
Also das Europäische Parlament hat da, glaube ich, nicht so die Baustelle, weil sie ja auch 450 Millionen repräsentieren sollen. Aber der Bundestag ist dann da er ja, wie wir ja herausgefunden haben, sogar mehr Abgeordnete als das EU-Parlament hat. Hat dann da wohl auch eine Baustelle, wenn man das mal so sagen kann. Wie ist das denn mit der Sitzverteilung im Europäischen Parlament? Wir haben da ja Staaten mit unterschiedlichen Größen, Bevölkerungsgrößen. In dem Kontext geht es dann bei den Größen immer um die Bevölkerung. Die soll ja repräsentiert werden. Da ist ja die Größe eines Landes von der Fläche her nicht entscheidend. Da geht es um die Bürger. Und damit die kleinen Staaten, wenn wir jetzt an Malta denken, die haben eine deutlich kleinere Bevölkerung als Deutschland. Das Land mit der größten Einwohnerzahl in der Europäischen Union, hat Deutschland tatsächlich 96 Sitze im EU-Parlament. Das ist auch die höchste Zahl an Sitzen, die ein Land hat, ist ja auch die größte Bevölkerung. Malta hat da im Gegensatz aber trotzdem 6 Abgeordnete.
Aber wenn du das erstmal hörst, denkt man sich, boah, ne, 96 Abgeordnete zu 6. So von, wenn man da ein Außenstehender ist, denkt man schon, das ist aber ein gewaltiger Unterschied, was da, ne, wieder das Verhältnis ist. Aber du hast nachgerechnet?
Also es geht dabei natürlich darum, dass die kleinen Länder auch eine Stimme bekommen. Und ich habe das einmal nachgeschaut. Also in Deutschland vertritt ein deutscher Abgeordneter im EU-Parlament 860.000 Bürger. Ein Abgeordneter aus Malta dagegen, der repräsentiert knapp 80.000. Also wenn man das dann hochrechnet, ein deutscher Abgeordneter vertritt 13 mal so viele Bürger.
Und dann sieht das schon wieder ganz anders aus im Verhältnis, ne? Mit den 96 Abgeordneten. Mhm.
Ist natürlich ein Kompromiss, damit die kleinen Länder nicht komplett überstimmt werden, damit sie auch eine gewisse Macht haben, wenn sich da jetzt 2 oder 3 von den Ländern, die nur 6 Abgeordnete haben, zusammenschließen, dann haben sie schon 18 gegenüber den 96 deutschen Abgeordneten. Das ist natürlich der Sinn dahinter. Man kann jetzt argumentieren, dass es demokratisch nicht ganz fair ist, da ja die Stimme proportional, also im Verhältnis von den Maltesern, heißen die Malteser?
Ja, das sind Malteser.
Sehr gut. Die Malteser haben dann im Verhältnis.
Denkst du gerade an die Schokolade, oder?
Da haben die Malteser dann eine höhere Stimmgewichtung. Aber ist natürlich auch wichtig, damit jedes Land, egal wie klein es ist, auch eine Stimme bekommt.
Ist auch ein aktueller, ich weiß, das wird immer mal wieder diskutiert, aber ich glaube, bisher, ich konnte persönlich mit dem Kompromiss immer ganz gut leben.
Aus demokratischer Sicht ist das natürlich auch ein guter Kompromiss, damit die kleinen Länder auch was sagen können. Dann kommen wir auch zum nächsten Aspekt. Da geht es darum, wie funktionieren denn die Wahlen für das Europäische Parlament?
Darf ich vorher nochmal wieder einen Werbeteaser für die Europawahl einwerfen? Bitte gehen Sie zur Europawahl am 9. Juni 2024.
Am besten im Kalender eintragen.
Richtig, immer wieder einen Teaser machen wir. Bitte gehen Sie zur Europawahl.
Findet alle 5 Jahre statt, die Europawahl. Ist immer die zweite Juniwoche. Und der Tag ist aber immer unterschiedlich. Woran liegt das?
Wir hier in Deutschland haben ja traditionell den Wahlsonntag. Damit sind wir, ich kann mich an nichts anderes erinnern, als am Wahlsonntag zur Wahl zu gehen. Und in anderen europäischen Ländern, die haben andere Tage, ne? Die gehen teilweise am Donnerstag zur Wahl oder freitags oder auch über einen längeren Zeitraum können die zur Wahl gehen. Also, und deswegen haben wir eigentlich nicht nur am 9. Juni die Europawahl. Am 9. Juni ist für uns in Deutschland die Europawahl. Aber die auf europäischer Ebene ist die Europawahl vom 6. Juni bis 9. Juni. 4 Tage lang wird gewählt.
Das ist auch ein fairer Kompromiss. Jedes Land hat da seine eigenen Traditionen. Da ist das natürlich kein Problem, wenn die Wahl ein bisschen länger dauert. Und ist ja auch ein großes Parlament, das gewählt wird, beziehungsweise ein Parlament, das viele Menschen repräsentiert. So groß ist es ja tatsächlich gar nicht, wenn man sich die Zahlen anguckt.
Und wir haben natürlich auch eine gewisse Parteienvielfalt, ne, die man dort im Europäischen Parlament unterm Hut bringen muss. Aber zu den Parteien und zu den Fraktionen sagen wir dann das nächste Mal was.
Wir machen noch eine zweite Folge zum Europäischen Parlament, da das Thema natürlich sehr komplex ist und da reicht eine Folge nicht aus. Was können wir noch zur Wahl sagen? Also es ist eine Verhältniswahl. Es gibt die Möglichkeit von Prozenthürden, von Schwellen. Da geht es um so etwas, wie wir das von der Bundestagswahl kennen. Die 5%-Hürde haben wir bei unseren Bundestagswahlen. Alle Parteien, die unter 5% landen, kommen dann nicht ins Parlament. Die gibt es auf europäischer, also für die europäischen Wahlen in Deutschland, gibt es die aktuell nicht, soll aber von der Ampel eingeführt werden bei 2%.
Es wird drüber diskutiert und dass das mit umgesetzt wird, ne? Wo dann kleinere Parteien, vielleicht ist das dem einen oder anderen bekannt, die Partei mit Martin Sonneborn, die ist ja mit 2,4% reingerutscht. Die wären natürlich, na gut, bei einer 2%-Hürde wären die immer noch mit drinne.
Da gibt es aber zum Beispiel die Volt-Partei, ja, und einen Abgeordneten von der Piratenpartei gibt es auch noch im Parlament. ÖDP, das ist eine Umweltpartei. Und die wären dann natürlich, wenn sie nur ein Mandat haben, die wären dann natürlich raus. Und dann würden die größeren Parteien stattdessen die Mandate bekommen. Und diese Schwelle, die Möglichkeit dazu, das ist in den Verträgen mit festgelegt. Und was da auch festgelegt ist, ist das Verbot, dass man andere Mandate gleichzeitig zu dem EU-Mandat noch ausübt. Heißt, man kann nicht im Bundestag und im EU-Parlament sitzen. Das geht nicht. Und das ist natürlich auch gut so.
Ich finde das ganz hervorragend.
Die Volksvertreter sind gewählt, uns zu vertreten. Richtig. Und sie sollen nicht irgendwelche anderen Sachen da nebenbei noch machen. Und im Bundestag und im EU-Parlament, man kann sich nicht entzweischneiden.
Richtig. Und man hat einen vollen Terminkalender auch im Europaparlament. Und das muss man mal absolvieren, ne? Und wie heißt es so schön? Nicht auf zu vielen Hochzeiten umhertanzen. Also das ist, finde ich, mal ausnahmsweise ein sinnvolles Verbot. Aber ja. Könnt ihr, wenn ihr das hört und euch darüber mal Gedanken macht, könnt ihr uns auch gerne unsere Folge kommentieren, einfach einen Kommentar dalassen, wie ihr das findet, ob ihr das gut findet oder eher schlecht findet. Da wären wir mal gespannt drauf.
Macht das sehr gerne. Was wir noch nachgeschaut haben, wir haben gesehen, es gibt in Italien zum Beispiel für EU-Kandidaten, also für Kandidaten für das Parlament, gibt es ein Mindestalter von 25 Jahren. In Deutschland sind das nur 18 Jahre. Da gibt es dann noch einige Bereiche, wo das dann in den Ländern unterschiedlich abläuft mit der Wahl zum EU-Parlament. Aber das Ergebnis oder die groben Rahmenbedingungen sind natürlich gleich.
Richtig. Das ist auch in jedem Land ist die Wahl anders gewachsen, ne? Das mit dem Wahlalter, mit der Zulassung, dass man wählen darf. Da ist auch Veränderung mit drin. Da haben wir ja jetzt gemerkt, bei uns in Deutschland ist jetzt die Europawahl 2024 das erste Mal, dass man ab 16 wählen kann. Ich finde das eine super Sache, ne? Ist halt ein Aufruf an alle jungen Erstwählerinnen.
Auch an alle 16-Jährigen, bitte zur Europawahl gehen und stimmt für eine demokratische Partei eurer Wahl. Nehmt das wahr, das ist ein Privileg. Viele Menschen, die in anderen Ländern leben, haben dieses Privileg nicht. Und deshalb sollten wir das schätzen und ausüben.
Richtig.
Ja,
wir was... Haben so ein bisschen, ich habe jetzt schon einige, ich bin ja ein bisschen älter als du, ne, Finn? So mal nebenbei gesagt. Ich habe nur schon einige Europawahlen mitgemacht und miterlebt. Und was ich immer sehr bedauerlich finde, ist tatsächlich, dass die Europawahl eigentlich nicht das Standing in der Bevölkerung, in der Öffentlichkeit und auch bei unseren Parteien, in unserer Parteienlandschaft hat, wie es eigentlich einer Europawahl zugehört, also was sie eigentlich für ein Standing haben müsste. Das finde ich immer bedauerlich.
Da haben die Medien auch ein bisschen ihren Teil dazu, den sie dazu beitragen. Die Medien lenken ja öffentliche Aufmerksamkeit auch ein wenig und die Medien sind dann natürlich auch mit dabei, dass sie da nicht die Aufmerksamkeit raufbringen, die das verdient. Und wenn es da um die Parteien geht, da gibt es ein interessantes Beispiel. Die Parteien in Deutschland, die werden ja von der Parteienfinanzierung, von Steuergeldern finanziert. Und bei den vergangenen Wahlkämpfen für die Europawahl haben die Parteien teilweise nicht ihr ganzes Budget ausgegeben für die Europawahlen, das sie zur Verfügung hatten, und haben dann das Geld, was sie nicht ausgegeben haben, gespart für andere Wahlen, die ihnen wichtiger erscheinen.
Ja, ein Schelm, der Böses dabei denkt, ne? Wir haben ja gerade aktuell auch in Deutschland Veränderungen in der Parteienlandschaft. Werden wir mal gucken, wie sich das bis Juni 2024 gestaltet. Und wir werden mit ganz offenen Augen drauf gucken, wie denn der Wahlkampf gemacht wird und auch gucken, wie da die Finanzen sind, ne? Ob auch das Geld, was einem zur Verfügung gestellt wird, über die Parteienfinanzierung für den Wahlkampf, ob das denn tatsächlich auch für die Europawahl ausgegeben wird. Und dass auch europäische Themen positioniert werden in der Öffentlichkeit, transportiert werden von den Parteien. Was ist ihnen wichtig in der Europapolitik? Was möchten sie gerne umsetzen? Und was damit zugehört. Oder ob ganz krass wieder nationale Politiken da mit reinspielen und eigentlich die Oberhand haben. Das würde ich sehr bedauerlich finden.
Ich glaube, du spielst da indirekt auch so ein bisschen auf die Partei rund um Sarah Wagenknecht an, die sich da im Bildungsprozess befindet. Ich glaube, so kann man das ganz gut sagen. Ja. Ist natürlich kein Zufall, dass nächstes Jahr Europawahlen ist und man mit diesem Projekt jetzt beginnt. Wir hoffen natürlich, dass das nicht als Möglichkeit genutzt wird, ein wenig Geld umzuwidmen.
Ja, ein Schelm, der Böses dabei denkt, ne?
Ja.
Aber wir sind ja jetzt darauf vorbereitet und werden das mal ganz genau mit im Auge behalten. Und ich denke, die Medien sicherlich auch. Und auch alle anderen und auch unsere Zuhörer.
Ja, einen letzten Aspekt haben wir noch dabei. Jeder Unionsbürger, also wenn ich mich jetzt aufmache und ein Erasmus-Semester in Polen mache, dann kann ich auch, während ich in diesem Erasmus-Semester bin, in Polen wählen. Heißt, jeder EU-Bürger darf in jedem anderen EU-Mitgliedstaat auch für die Europawahl wählen. Da kann man dann natürlich die nationalen Parteien vor Ort nur wählen. Heißt, wenn du in Polen bist, kannst du dann auch nur polnische Parteien für die Europawahl wählen.
Aber ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, da ja, den zu wissen. Mhm.
Und man kann sich auch in anderen Ländern zur Wahl stellen, wenn man denn ins Parlament kommen möchte oder den Versuch.
Ja, aber du noch nicht. Du in Italien nicht. Du bist noch nicht 25.
In Italien dürfte ich das noch nicht.
Nee. Ja, aber ich darf schon über. Aber wie das dann mit den Parteien aussieht, wo sich zum Beispiel unsere deutschen Parteien, ne, so wie wir sie kennen, SPD, CDU und so weiter, wo die sich dann nachher im Spektrum der Fraktionen im Europäischen Parlament wieder spiegeln. Das erklären wir euch das nächste Mal, überhaupt mit welche Fraktionen es gibt und wie gesagt, wo unsere Parteien damit drin sind und welche Aufgaben das Europäische Parlament alles so wahrnehmen kann und darf überhaupt. Das kommt halt im zweiten Teil mit dran.
Ich habe es ja indirekt ein bisschen angesprochen. Jeder wählt nationale Parteien bei der Europawahl. Und im EU-Parlament gibt es dann Fraktionen, wo sich die einzelnen Parteien zusammenschließen. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Abonniert den Podcast, bewertet den Podcast und teilt ihn gerne mit anderen, wenn er euch gefallen hat. Aktiviert die Benachrichtigung und schaut gerne bei unseren sozialen Medien vorbei. Die sind in den Shownotes verlinkt.
Richtig. Wir sind auf Facebook, X, Instagram und auch YouTube. Und natürlich kriegt ihr auch alle aktuellen Infos bei uns auf der Internetseite www.eiz-rostock.de.
Das war's auch mit der Folge für diese Woche. Und
hat ganz viel Spaß gemacht.
Und bis zum nächsten Mal auf eine neue Folge Europa erklärt.